ARD.
Genau den will ich haben. Denn wir sind hier original auf der Fähre, gerade jetzt, im Moment. Vielleicht hört ihr es ein bisschen Brumm hinter uns. Wir gucken gerade, das ist ein bisschen unverschämt, muss man zugeben, in die untergehende Sonne und sind unterwegs Richtung Oslo. Richtig schön, auf offener See.
Wie schön auch. Also, und dann noch das weite Meer. Ist ja schon fast romantisch.
Ja, so romantisch, dass man quasi, da ist Handball gar nicht mehr im Kopf.
Dominik, ja, das oder? Ist ja das Schöne, dass wir jetzt so einen Ortswechsel haben. Und dafür gehen wir aufs Schiff. Herrlich.
Wärst du trotzdem bereit, dich kurzfristig und so für ein paar Minuten mit mir über Handball zu unterhalten?
Aber sehr gerne.
Dann let's do it.
Handball auf die Eins. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Ab heute heißt es Hey Norge. Denn wir setzen nach Oslo über, die Mannschaft setzt nach Oslo über und dann finally K.O.-Spiele. Wie sehr freust du dich drauf?
Ich freue mich riesig, weil tatsächlich, wenn man jetzt Silkeborg und Herning so langsam satt hat, freue ich mich auch in unserem Team, dass wir mal einen Ortswechsel haben. Ich glaube, nicht nur das deutsche Team, die Mannschaft an sich, die das Ganze per Flieger nach Oslo macht, angeht. Ja, und diese einfach ein anderer Standort und eben K.O.-Spiel. Du sagst ja, das ist ein Do or Die.
So sagt man, genau. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt hier auf der Rückseite des Schiffes, gucken, wie gesagt, in die untergehende Sonne, fahren Richtung Oslo. Es ist super romantisch, es ist windstill, ne, und wirklich schön und mild auch. So sieht es aus. Dominik Klein, unser Handball-Sportschau-Experte, sitzt hier neben mir. Jogi Bitter verpasst diesen grandiosen, kitschig schönen Moment. Verpasst er, ne?
Ja, leider. Also wir sind, im Herzen ist er ja immer dabei. Daher, wir fühlen schon für ihn mit, würde ich sagen.
Wir können ja jetzt eigentlich auch labern, was wir wollen, weil wir haben hier eh keinen Empfang auf hoher See. Wir können eigentlich jetzt also quasi, bis wir ankommen, die Menschen müde quatschen.
Naja, Jogi kriegt schon seine Rubrik, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Auf Lunas wollen wir auch nicht verzichten. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und während wir hier einfach jetzt die Sonne genießen, bekommt ihr Marco Grigic. Und bevor wir uns Marco Grigic anhören, müssen wir natürlich noch so ein bisschen diese Grigic-Vibes aufnehmen. Denn Marco Grigic ist ja nicht der Einzige aus der Familie, der im Handball, im deutschen Handball schon für Furore gesorgt hat. Und unser Mann für Historie, für Aktualität natürlich auch, aber auch für Historie, ist natürlich Florian Nass.
Vorbereitet Flo.
Marco ist der mit der 71. Im Verein der mit der 17, also was die Rückennummer angeht. In der Nationalmannschaft ist er der Jüngste, 21. Und dennoch hat er schon Geschichte geschrieben. Olympiasilber mit 20. Allein seine Nominierung für die Sommerspiele war schon eine Sensation. 2 Jahre zuvor spielte er noch dritte Liga, Staffel F, in seiner Heimat Saarlouis im Saarland. Dort ist er aufgewachsen, dort hat er Handball spielen gelernt, Schule, Ausbildung begonnen, einfach alles. Auf meine Frage, wer sein größter Förderer gewesen sei, sagt Marco Grigic, mein Bruder. Denn der war ab der D-Jugend sein Trainer. Tom begleitete seinen Weg. Sie spielten dann sogar in der Handballgemeinschaft Saarlouis bei den Männern gemeinsam in einem Team. Tom und Marco. Handballer haben ein feines Gespür für ihre Wurzeln, für die, die sie geprägt haben. Sie wissen viel über ihre Kindheitsidole, mit denen sie früher am Fernseher mitgefiebert haben. Nach dem Spiel gegen Tunesien, als Marco Grigic 11-mal traf, sagte er, er hätte sich gerne noch auf Linksaußen ausprobiert. Lukas Mertens wurde ja ein bisschen geschont. Links außen, dort, wo ihn früher das magische Handgelenk von Uwe Gensheimer fasziniert habe. Er nannte Uwe Gensheimer, ohne in diesem Moment zu wissen, dass nur noch der vor ihm steht in einer ganz speziellen deutschen WM-Statistik, nämlich der der meisten Tore in einem Spiel. Gensheimer schaffte es, 2x13 Tore in einer Partie zu erzielen. Danach kommt schon er mit seinen 11 gegen Tunesien. Gleich auf mit Spielern wie Kretschmar, Kehrmann, Selin, Musche oder Ingolf Wiegert. Alle mit großen Titeln dekoriert, im Verein oder der Nationalmannschaft. Grigic wird Ihnen in dieser Beziehung folgen, da bin ich sicher. Er hat ja noch so viel Zeit. Der Mann mit der 71 oder der 17 und erst 21.
Was der Flo wieder alles rausgekramt hat.
Aber
ne?
Hallo.
Aber hallo. So, dann wird es jetzt aber Zeit, dass wir den Mann dazu hören, kennenlernen und durch die Ohren fühlen. Marco Grigic, ab dafür. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke.
Ich fühle mich ja dir besonders verbunden, denn ich bin ja Thüringerin und du auch, zumindest gebürtig, Eisenacher. Und du fühlst dich natürlich auch als Spieler des THSV Eisenach heimatlich verbunden mit Thüringen, aber auch mit dem Saarland, weiß ich, ne?
Ja, natürlich überwiegend mit dem Saarland. Gebürtig Eisenacher, wie du schon richtig gesagt hast, ja, und auch Spieler dort. Aber heimatlich her verbunden fühle ich mich schon zum Saarland.
Genau, da bist du aufgewachsen. Aber ich finde es trotzdem eine total schöne und verrückte Geschichte, dass du in Eisenach geboren bist, weil dein Papa damals auch schon da Handball gespielt hat. Jetzt bist du da auch wieder, da schließt sich so ein Kreis. Wie war das für dich, als dir klar war, du spielst dann jetzt in der A-Mannschaft des THSV da, wo auch dein Dad schon gespielt hat? Gutes Gefühl?
Ja, definitiv nicht nur das. Ich finde, vor allem mit 18 damals, als ich nach Eisenach gewechselt bin, war das mehr, boah, jetzt spiele ich zweite Liga. Das war schon mal so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aber dann halt, wie alles schnurstracks in die erste Liga ging, dass dann gleich womöglich der größte Traum in Erfüllung ging, hat das Ganze nochmal sehr besonders gemacht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzen wir hier im Januar 2025 und es ist nicht so lange her, da hast du nicht mal Bundesliga gespielt und jetzt sitzt du hier schon bei einer Weltmeisterschaft und auch nicht nur zum Zugucken und Bankdrücken, sondern du warst da schon auf der Platte, hast deine Tore beigetragen. Da sind wahrscheinlich jetzt fast schon sämtliche Träume in Erfüllung gegangen, außer vielleicht der vom ganz großen Titel.
Es sind, glaube ich, letztes Jahr ultra viele Träume in Erfüllung gegangen. Ich glaube, dass ich jetzt hier sitze, ist momentan nur so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ich glaube, dass ich jetzt sagen kann, dass ich ja bei Olympia gespielt habe und da gleich eine Medaille mitgenommen habe, ist, glaube ich, schon ein bisschen witzig, wenn man das so darüber erzählt, dass halt so eine Karriere in Anführungsstrichen nur so 2 Jahre bislang ging. Was man dann alles schon erlebt hat und erleben durfte, ist, glaube ich, schon, also ist wahnsinnig.
Ja, wenn du dieses letzte Jahr ansprichst, wie muss man sich das denn vorstellen, was da in Marco Grigic losging? Denn das war ja einfach so ein rasantes Tempo, das macht ja auch was mit einem. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten können, aber es passiert ja auch so viel, dass ich mir vorstellen kann, du hast gar nicht richtig die Zeit, zwischendurch mal zu kneifen und zu sagen, Moment, ich bin jetzt hier wirklich übrigens bei den Olympischen Spielen und habe gerade Silber gewonnen.
Tatsächlich hat man wirklich überhaupt gar keine Zeit. Vor allem nach Olympia hatte ich, glaube ich, ganze 3 Tage und bin dann wieder ins Training eingestiegen, weil wir dann direkt am Wochenende danach ein Vorbereitungsturnier gespielt haben. Und dann halt auch direkt die Bundesliga wieder anfing. Also wie du schon sagtest, man hat überhaupt gar keine Zeit oder ich hatte gar keine Zeit, überhaupt nicht mal zu kneifen und mal ja alles Revue passieren zu lassen und mal zu realisieren, was man da eigentlich für krasses Zeug erlebt hat in den letzten 365 Tagen. Von daher, ja, ich glaube, das wird noch ganz lange dauern, bis man wirklich die Zeit hat.
Gibt es einen Lieblingsmoment für dich aus diesem vergangenen besonderen Jahr?
Das ist schwierig. Es gibt so viele besondere Momente, aber ich denke, ja, man kann so viel sagen. Man kann das Viertelfinale gegen Frankreich nennen. Man kann, für mich persönlich finde ich, der Moment, wo man die Silbermedaille um den Hals gehangen bekommen hat, das ist so mit, ja, weil sie auch ein bisschen gewogen hat, nicht nur an Gramm, sondern halt auch wirklich an Prestige und an unschätzbarem Wert, nicht nur materiell. Von daher ist das, glaube ich, so, denke ich, schon eine Sache, die, glaube ich, nicht so schnell ein zweites Mal erlebt.
Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, dass du dir so ein bisschen Raum zwischendurch nimmst, um ein bisschen durchzuatmen? Und was machst du da? Nimmst du dir ein Buch, liest, gehst raus, keine Ahnung, gehst joggen? Oder was machst du, um mal ein bisschen runterzukommen?
Also ich finde so, ist ganz witzig, weil ich so meine Generation, also es machen nicht viele, aber ich mache das sehr gerne. Ich lese zum Beispiel gar nicht. Also mein Rückzugsort ist eher so zu Hause am Computer sitzen und mit meinen Freunden ein bisschen zocken. Das ist so das, was ich sehr gerne mache. Und das bereitet mir unheimlich viel Spaß und es holt mich, wie gesagt, so ein bisschen aus dieser Welt raus, bringt mich auf andere Gedanken, lässt mich viel lachen, viel Spaß haben und ja, das ist so eher mein Ding.
Ist ja geil, wie oldschool ich quasi gedacht habe, ja, da nimmt man bestimmt ein Buch oder geht raus in die Natur und Marco kommt einfach mit, nee, da sitze ich vorm Computer. Das ist total schön. Aber diese olympische Silbermedaille, die du um den Hals bekommen hast, die hat dir ja offensichtlich für die Bundesliga-Saison auch gleich wieder Auftrieb gegeben. Also wenn ich auf diese Torschützenliste gucke, dann steht da Marco Grigic wieder fast ganz oben, nur noch übertroffen von Matthias Gitzel. Aber okay, es ist halt Matthias Gitzel, da kann man vielleicht sagen, gut, wenn nur der vor mir ist.
Ja, es ist in Anführungsstrichen nur Matthias Gitzel, ja. Aber ich finde, dass ja, dieses Bundesliga-Jahr, was ich jetzt spiele, nicht nur auf die Silbermedaille aufbaut. Ich finde, dass das auf die ganzen Jahre davor aufbaut. Mhm. Und ich finde, dass ich in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr in der Bundesliga auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Spielzeit hatte.
Unbedingt.
Und von daher denke ich, dass das alles nur, ja, ich weiß nicht, wie lange das anhält, deswegen versuche ich so lange wie möglich zu genießen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit wird sehr gering sein, den nur Matthias Gitzel zu überholen auf Platz 1, wenn der alles aus dem Feld macht. Und ja, man hat, glaube ich, auch schon bei der WM gesehen, was für ein unfassbarer Spieler er ist.
Ja, ist er auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Aber klar, du bist trotzdem im letzten Jahr unglaublich aufgefallen mit dem, was du in der Bundesliga getan hast, aber eben auch in der Nationalmannschaft. Jetzt ist das ja deine erste WM mit dieser A-Nationalmannschaft. Wie ist denn das so?
Sehr trocken gefragt. Ich finde, dass Turniere, die man zum ersten Mal erlebt, immer ganz, ganz Besonderes. Ich finde, die haben alle unterschiedlichen Flair. Mhm. Ich finde, Olympia war, glaube ich, mit das Größte, was man so als Sportler erleben kann.
Noch dazu eben in Frankreich, in Paris mit diesem Wahnsinn.
Genau, wir hatten auch immer sehr gutes Wetter und es hat sich wirklich angefühlt, als wäre man in einem Film gewesen. Von daher ist es, glaube ich, was komplett Separates zu WM oder EM. EM werde ich hoffentlich noch erleben, mhm. Aber jetzt zur WM ist das natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, weil es halt auch eine Weltmeisterschaft ist und auf so einer Platte stehen zu dürfen, vor so einer Kulisse mit solchen Spielern, ja, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Und wie ist die Stimmung im Team, wenn man jetzt auf dieses Viertelfinale blickt, das man vor der Brust hat?
Sehr gut. Ich finde, wir hatten es trotzdem in der Vorrunde und in der Hauptrunde etwas schwierig, haben uns ja oftmals ins Spiel reingestolpert, wenn man das so sagen kann. Haben unsere Spiele dann trotzdem immer außer Dänemark deutlich gewonnen, außer Schweiz und Dänemark, Entschuldigung, haben das dann trotzdem immer geschafft, irgendwie die Spiele zu gewinnen. Von daher wissen wir, dass wir es können und wir wissen, dass wir nicht am Leistungsmaximum sind. Von daher denke ich, dass wir vor allem mit den paar Tagen Pause, die wir jetzt dazwischen auch haben werden, dass wir da mit voller Kraft nach Oslo fahren können.
Wie kitzelt man denn das Maximum an Leistungen noch raus?
Ja, ich finde, erstmal an den Stellschrauben zu arbeiten, die bei uns für Probleme sorgen. Ich finde, dass wir nicht die Abwehr spielen, die wir bei Olympia gespielt haben. Mhm. Ich finde, dass wir auch im Gegensatz zu Olympia vorne auch ein bisschen mehr Fehler machen. Und ich glaube, dass man bei uns so ein bisschen merkt, dass so der Druck und die Erwartung anders ist als zum Olympiasommer, weil im Sommer hat ja keiner von uns erwartet, dass wir im Halbfinale sind oder überhaupt Frankreich schlagen, sondern dachten ja, glaube ich, alle, dass wir unter die Räder da kommen vor 30.000 Franzosen.
Merkst du das bei dir selber auch, dass die Silbermedaille, die du um den Hals fühlst, dieses Gewicht auch jetzt in Sachen Druck bringt?
Definitiv. Mhm. Ich finde, das merkt man auch in der Mannschaft. Es ist ja nochmal ein anderer Druck und eine andere Erwartung, die von außen kommt, aber die wir auch in der Mannschaft dann erzeugen. Und ich finde, dass uns das so ein bisschen in ein paar Sachen, in den paar Spielen, die wir jetzt hatten bei der WM, schon zum Verhängnis geworden ist, weil wir, wie gesagt, uns sehr schwer getan haben. Mhm. Und ich glaube, dass da diese Leichtigkeit und dieses befreite Aufspielen, was uns bei Olympia so ausgezeichnet hat, dass uns das so ein bisschen fehlt.
Wenn wir jetzt aufs Ende der Weltmeisterschaft schauen, was wäre für Marko Grgic ein Happy End bei seiner ersten Weltmeisterschaft? Abgesehen vom Titel.
Ja, ich glaube, dass man sich immer über eine Medaille freut. Deswegen ist, glaube ich, Edelmetall das Schönste dann am Ende des Turniers.
Ich drücke dir dafür ganz fest die Daumen. Danke, Marko Grgic.
Dankeschön.
Also ich weiß nicht, ob ich mich wiederhole, aber so die letzten anderthalb Jahre von Marko Grgic oder zwei sind fast so schön wie unser Bild gerade vor uns, oder?
Ja, ich finde es extrem spannend, von ihm zu erfahren, wie er das auch schon so selbstbewusst aufnimmt. Mhm. Also das ganze Jahr so auch zu reflektieren zu können. Also ich war ja damals auch der Jüngste in der Mannschaft und habe noch nicht diese Ansprüche an sich gehabt, sondern ich wollte mich erstmal in diesem Team 2007, wo wir Weltmeister geworden sind im eigenen Land, war ich tatsächlich der Jüngste, der sich da erstmal einen Platz erarbeitet hat. Und er kommt schon eben A mit diesem Selbstbewusstsein und B ja, mit diesen riesen Erfolgen, die er so in so einer kurzen Zeit schon erleben durfte mit der Nationalmannschaft.
Ich wollte gerade sagen, das Vertrauen kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern kommt ja auch von Erfolgen, für die er hart gefightet hat. Und falls ihr euch gerade wundert, was das hier eigentlich ist, wie das klingt bei uns, wir sind immer noch auf der Fähre und da ist man natürlich auch nicht alleine. Sondern auch andere Menschen wollen diese Sonne genießen, die hier tatsächlich herrscht. Und ganz viele sind deshalb jetzt mittlerweile draußen und gar nicht mehr, wie heißt das dann eigentlich, unter Deck? Sondern halt draußen, wo der frische Wind...
An Deck.
So. Ich bin nicht ganz so maritim erfahren. Aber ich finde, um darauf zurückzukehren, Marco Grigic, wirklich besondere Persönlichkeit, mag ich total, hat auch so einen Schalk im Nacken, wenn du mit dem quatschst, da kommt auch mal so ein Spruch zurück, also fühlt sich an, als wäre der auch total schön bei sich, auch wenn er so wenig Zeit hatte, Dinge zu verarbeiten. Vielleicht ist es manchmal voll gut, glaube ich, egal auch in welchem Bereich im Leben, wenn so viele Dinge, auch so viele positive Dinge passieren, dass man manchmal gar nicht die Zeit hat, darüber nachzudenken, wie man was jetzt macht, sondern man macht es einfach. Und ich glaube, manchmal ist das gut für den Flow.
Und das habe ich jetzt so ein Wort, was mir in den Kopf schießt, ist Unbekümmertheit. Mhm, eben genau das zu machen, auf was ich jetzt Bock habe. Ich lasse mich treiben, ich habe Vertrauen, ich spüre das Vertrauen und gebe das zurück. Und das macht Marco Grigic in Perfektion, weil er einfach trotzdem auch mutig ist. Und er ist dadurch ein absolutes Vorbild für ganz viele andere Nachwuchsspielerinnen und Spieler, wenn du in die Nationalmannschaft kommst, trotzdem dieses Standing zu haben und mal ein Anspiel anzuprobieren, mal gegen Tunesien gestern einfach aus dem Rückraum mal ein abladen.
Und richtig schön auch, richtig gut.
11 Tore, also wie geil ist das bei einem WM-Debüt? Also mutig bleiben.
Beim WM-Debüt sich erstmal direkt in die Top-Listen der deutschen Handballgeschichte eingetragen. Das muss man erstmal schaffen. Also seine erste Weltmeisterschaft, Marco Grigic. Wir freuen uns mit ihm, drücken auch die Daumen, dass das weiter so läuft. Hast du Bock auf ein paar Fragen, Dominik? Ich habe hier noch welche auf Tasche eingesteckt. Ja, denn wir kriegen viele Fragen von euch, was wir super finden. handballaufdie1@sportschau.de ist die Postadresse, die Mailadresse. Und Dominik hat wichtige Hinweise zu dieser Adresse.
Auf jeden Fall. Immer die 1 als Zifferzahl schreiben, bitte.
Genau so ist es. handballaufdie1@sportschau.de. Wir haben aber auch innerhalb der Insta-Community gefragt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und wir haben zum Beispiel eine Mail bekommen. Und Annette möchte wissen... Öfter sehen wir, schreibt sie, dass der Angriffsspieler, vor allem der Kreisspieler, einen Abwehrspieler in den Kreis schiebt und der eigentlich gar keine Chance hat, nicht in den Kreis zu treten. Trotzdem wird oft Abwehr im Kreis und 7 Meter gepfiffen. Wie genau ist da die Regel? Warum ist das so?
Wie viel Mal Kreis hast du gerade gesagt?
Ich sag mal so, was sagt eigentlich Shogi?
So, ich würde sagen, das ist die Rubrik für Shogi.
Nein, aber so ein bisschen Regelkunde, Bock, willst du uns das erklären? Warum ist das so? Naja. Also wenn quasi der Gegenspieler keine Chance hat, also außer in den Kreis geschoben zu werden, warum ist er dann quasi trotzdem schuld? Das ist ja die kurze Formulierung.
Naja, ist ja generell das Kreisläuferspiel immer, dass du mal mit dem Fuß im Kreis stehst, dass du den auch mal als Abwehrspieler nach hinten ziehst in den Kreis, um da so ein paar Nicklichkeiten zu haben. Ich finde das unglaublich schwer zu beantworten tatsächlich, weil A, es sehr kompliziert ist an der Stelle und B, die Schiedsrichter auch ein unglaubliches Auge dafür haben müssen. Ich glaube, dementsprechend gibt es ja auch den Torschiedsrichter und den Feldschiedsrichter. Die haben ja auch eine gewisse Aufgabe, warum sie hinter der Abwehr stehen, um genau darauf zu achten. Und sobald du siehst, dass ein Kreisläufer eben im Kreis steht und nicht den direkten Weg auch rausgesucht hat aus dem 6-Meter-Kreis, kannst du das eben, ist das in einer gewissen Form auch Auslegungssache? Da ja, diese Fragezeichen gehen uns auch irgendwo manchmal durch. Aber so eine richtige Antwort konnte ich jetzt gar nicht so richtig geben.
Wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das gar keine richtige Antwort war. Aber ich hoffe, dass das jetzt gleich besser läuft. Nächste Frage ist nämlich von Leonie. Und die möchte wissen, sagt erstmal, dass sie den Podcast super findet. Dass du das super findest, finden wir super. Und sie möchte gerne wissen, ob der Trainer oder der Torwarttrainer die Torwärter auswechselt. Und Grüße an Juri Knorr, er ist ihr Lieblingsspieler. Ich würde sagen, jetzt heißt es aber wirklich, ja. Was sagt eigentlich Yogi, oder? Also, hallo Yogi, bist du da? Yogi?
Was sagt eigentlich Yogi?
Und Yogi sagt euch, das ist eine brutal unterschiedliche und individuelle Geschichte. Es gibt viele Cheftrainer, die sagen, hey, ich bin hier der Chef im Ring, das entscheide ich alles ganz alleine, Torhüter, Trainer. Wenn es dann einen gibt, ist mir ganz egal. Ich gebe das hier vor. Jetzt wiederum Cheftrainer, die ihrem Torwarttrainer arg vertrauen und sagen, pass mal auf, du arbeitest jeden Tag mit denen, du warst vielleicht selber Weltklasse-Torhüter, du kannst das am besten einschätzen, wer zu welcher Zeit der Mannschaft am besten hilft. So, und ja, fast diese Konstellation haben wir, glaube ich, im deutschen Team, dass wir mit Matthias Andersson jemanden haben, der sehr viel mit den Torhütern arbeitet, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, der ganz nah dran ist, der viel arbeitet, auch im Hintergrund, und der dann am Ende mit Alfred bespricht und Vorschläge macht, wie es am besten läuft und wer anfängt, wer vielleicht auch gewechselt wird. Und dazu führt er Statistik. Dazu hat er immer sein iPad dabei, um die bestmöglichen Ratschläge zu geben. Hier entscheidet nicht Matthias Andersson alleine, sondern er gibt Alfred Gislason den Rat. So wie ich es bisher gesehen habe, hat Alfred diesem in der Regel entsprochen, aber natürlich immer die Möglichkeit zu overrulen.
Also, haben wir das auch wieder gelernt? Klar, trotzdem der Torwarttrainer immer wieder eine ganz besondere Rolle, und es ist ja auch nochmal so eine besondere Mannschaft innerhalb der Mannschaft, so hast du es mal zu mir beschrieben, weiß ich noch, diese Torhüter mit ihrem Trainer, das ist nochmal so ein extra Gespann.
Aber trotzdem spannend. Ich finde, das Team im Team muss funktionieren. Das, glaube ich, kann man am Ende sagen. Und das Torwartteam in diesem Turnier bisher funktioniert hervorragend.
Ja, und das ist halt auch extrem wichtig für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, dieses Torwartgespann. Und umso besser und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein verleihen für die Mannschaft, zu wissen, egal wer von den beiden da hinten drin steht, die machen ihr Ding. Das ist schon auch gut zu wissen, ne?
Und die brauchen aber auch eine gewisse Körpersprache, um das an die Mannschaft weiterzugeben. Mhm. Also wenn die Energie versprühen, wenn die Faust ballen, dann hilft das noch mehr der Mannschaft. Weil es gibt ja auch andere Körpersprachen von Torhüter, die dann so ein bisschen, ja, mal ihre Vorderleute anschnauzen oder mal die Schulter hängen lassen oder mal abwinken. Das gibt's ja auch. Das ist auch menschlich in einer gewissen Form. Aber ich glaube, dass ganz viel auch Körpersprache der Mannschaft hilft, gerade von den Torhütern, die da im Kasten sind.
Klar, und das brauchen wir jetzt auch alles. Alles, was geht, brauchen wir jetzt. Ja. Im Viertelfinale, im ersten K.O.-Spiel dieser WM. Sag ganz kurz, wie viel Bock hast du drauf und auch wie viel Angst hast du davor?
Portugal wird ja der Gegner sein. Daher glaube ich schon, dass das eine neue Aufgabe wird, die dem Trainerteam, da sind wir wieder bei Alfred Gislason, ganz viel zurechtschneiden wird. Es sind super viele Aufgaben, die auf die Abwehr zukommen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage, um die mal so richtig zu beleuchten, die Portugiesen. Aber eine Überraschung des Turniers, kann man nicht anders sagen.
Ja, und natürlich muss zwingend, wenn man Portugal sagt, eigentlich auch der Name Costa fallen. Warum, weswegen, darüber werden wir in den nächsten Tagen noch reden. Das sind auf jeden Fall Brüder, die im Welthandball zu den Talenten überhaupt gehören. Das kann man schon mal festhalten. Was genau die so besonders können, das werden wir noch rausfinden. Ich würde sagen, wir legen gleich an, also ab mit dem Podcast im Sinne von Over and Out für heute.
Schön war's.
Ja, sehr schön. Boah, und diese Sonne. Haben wir schon mal rumgeschwelgt?
Können wir noch mal,
wie schön das ist? Vielleicht stellen wir euch auch ein Bild in die Shownotes. Hm, Dominik? Wir beide im Sonnenuntergang? Ach, herrlich. Also, schreibt uns eure Fragen, hört uns zu, klickt, bewertet, was das Zeug hält. Freuen wir uns.
Tschö.
Tschö.
Handball auf die Eins. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.